wollte auch dazu sagen, habe ich gedacht, wo sie gesungen hat, vielleicht fragt man, wie kommt man so zu singen und Filme zu machen und sowas. Mein Mann war Pastor und Musiker. Er war Lobpreisleiter viele Jahre und hat viele Lieder geschrieben. Man sieht oft in Liederbüchern sein Name, Thomas van Doren, als entweder hat er Lieder geschrieben oder sehr viele Lieder übersetzt. Und so ist Naomi und meine ganzen 5 Töchter aufgewachsen. Wir haben immer zu Hause gesungen, haben zusammen gebetet und in der Bibel gelesen und praktisch Gemeindeleben und Leben mit Jesus war immer der Mittelpunkt von unser Leben. Und auch wenn ich denke an dieses Film und der Geschichte, wohin führt meine Reise, ich war 30 Jahre mit meinem Mann zusammen. Er hatte die letzten 6 Jahre mit Krebs gekämpft. Das hat angefangen, als er 42 oder so angefangen. Und es ist für mich immer noch überwältigend und bin immer noch erstaunt über mein Leben und wohin diese Reise führte mit Jesus. Wir sind als junge Christen, junge Missionare nach Deutschland gekommen und hätte nie vorstellen können, dass ich mit 49 Witwe sein werde. Und für mich ist es immer noch oft, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, man hätte es vorher nicht vorstellen können. Und obwohl es waren natürlich schwere Zeiten über die Jahre, als er krank war und er ist dann auch ziemlich plötzlich gestorben mit 47, weiß ich, dass Gott trotzdem immer der Mittelpunkt war von unser Leben und dass er seine Hand über mein Leben und unser Leben als Familie hat. Und möchte ich auch, glaube ich, das ist auch ein bisschen, was mich nicht mehr als ein bisschen geformt hat, diese letzten 18 Jahre als junge Witwe, zu leben mit Gottes Wort. Das Kostbarste in meinem Leben ist Gottes Wort. Und ich hätte das auch sagen können, vor er gestorben ist, aber seitdem ist das mein Licht, mein Fels, er ist mein Hirte, er ist mein Mann im Leben. Ich bin nicht alleine, obwohl ich mich oft alleine fühle, kommt dann auch dieses Thema zufrieden sein. Aber dass dieser Wort so lebendig ist, möchte ich auch einfach heute bezeugen. Und deswegen habe ich für euch diese Blätter auf dem Tisch. Es steht Bibelstellen, zufrieden in eine unzufriedene Welt. Ich hoffe, dass ihr fast jeder eins habt. Ich habe die Bibelstellen mit Nummern aufgelistet. Ich dachte, weil wir für viele von uns, es gibt viele von uns, die die Bibel lesen und die Bibel kennen, kennen wir das auch in unseren Gedanken und unseren Herzen in verschiedenen Übersetzungen, ob es Luther ist oder die neuere Übersetzung. Ich habe das nicht notiert hier, aber manche, was ich hier ausgedruckt sind, sind von der Luther-Übersetzung und manche sind von einer relativ neuen Übersetzung, der Neue Genfer, weil ich dachte, vielleicht hilft uns auch ein bisschen neu, diese Stellen zu kennen, denken über diese Stellen. Ich werde bitten, zwischendurch, wenn ich zu diesen Stellen komme, dass eine von euch mutig sind und für mich aufstehen können und laut diese Stelle für uns alle lesen kann. So, ich möchte anfangen mit, für mich das wichtigste Bibelstelle ist die Nummer 1. Ich lese das vor, aber ihr habt das auch in euer Blatt und viele kennt ihr natürlich. Das ist jetzt der neue Genfer Bibelübersetzung, klingt ein bisschen anders, aber das ist für mich, beschreibt mein Leben, von woher ich Kraft und Hoffnung bekomme. und hat Paulus geschrieben, wo es ihn mitten in sein Leiden hat er Jesus gebeten, ihn das Leiden wegzunehmen. Und Jesus hat diese Worte zu ihm gesprochen. Er hat das für uns geschrieben. Das steht in der 2. Korintherbrief an der Korinther Gemeinde, Kapitel 12, Vers 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ist das nicht schön? Was ich hier noch eine zweite Bibelstelle auch lesen möchte, das lese ich dann auch vor. Ich habe an dieser Stelle gedacht, verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist etwas, was mein Mann oft in der Familie jetzt für mich und die Töchter oft gesagt hat, besonders in den Jahren, wo er mit Krebs gekämpft hat, hat er gesagt, das Wichtigste ist, dass man Gott vertraut. Und das ist etwas, was wir zu lernen haben, jeden Tag zu lernen, Gott zu vertrauen. Das führt zu unser Zufriedensein. Diese ganze Stelle steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in alle deinen Wegen, so wird er dich recht führen. So, zu unser Thema, dieses Zufrieden in einer unzufriedenen Welt. Jeder jagt den Zufriedensein nach, wie sagt man, ob wir gläubig sind oder Leute, die ohne Jesus leben. Jeder möchte dieses Zufriedensein, glückliches Leben haben. Und das ist eigentlich fast ein unmögliches Sache oder Wunsch ist. Ich habe gedacht zu diesem Thema, diese drei Punkte, ich habe überlegt, was hat mich über die Jahre geprägt und auch, wie ist das gekommen oder sich entwickelt mein Leben mit Jesus in den Jahren, bevor mein Mann gestorben ist und dann danach. Und diese drei Punkte, ja, sind, würde ich sagen, Fundamente in meinem Leben. Das erstmal, dass diese Zufriedenheit hat mit meinen Gedanken und meinem Verstand zu tun, Gedanken und Verstand. Aber wir können lernen, ich kann lernen, durch Gottes Wort und Gebet, dass mein Sinn erneuert wird durch die Bibel. Bekommen wir diese neue Gedanken, neue Sinn. Mein höchstes Ziel ist Jesus, mein Herrn zu kennen und mit ihm verbunden zu sein. Noch für mich ein Punkt, oder ich habe an dieser Stelle gedacht, wir leben in der Welt und der Welt um uns ist so ein bestimmter Maßstab und auch so eine Denkweise, ist eigentlich komplett gegensätzlich zu Gottes Vorstellung, Gottes Leben, was er uns zu geben hat. Und von dieser Stelle ist die Nummer 3, vielleicht kann jemand das für uns lesen. Die Nummer 3, kann vielleicht eine Frau hier vorne aufstehen und die Nummer 3 lesen, bitte? Wer traut sich? Komm schon, ja, mit der blauen Schal. Komm, das schaffst du schon. Kannst du aufstehen, bitte? Ja, dich? Ich kenne euch leider persönlich nicht. Wenn du es laut lesen kannst und wir lesen mit Nummer 3. Das ist eine ziemlich starke Aussage. dieses Freundschaft mit der Welt bedeutet, dass man Feinde Gottes ist. Und ich habe überlegt, dieses Freundschaft mit der Welt, er spricht nicht von bestimmten Menschen, nicht unsere Freunde oder Familie, die in der Welt leben, die nicht gläubig sind, sondern dass er meint dieses Denkweise von der Weltsystem. Und wir sind alle, glaube ich, auch wenn wir in einer Gemeinde sind und mit Jesus leben, auch über viele Jahre, wir sind, haben immer zu kämpfen mit dieser Einfluss von der Welt um uns, ob es im Fernsehen, Filme, Bücher, Zeitschriften, wie wir in der Schule aufwachsen, in unserer Arbeitswelt, über Sozialmedien kommt vieles mit. Das alles führt uns nicht zu Gott und es führt uns nicht auf seinem Weg. Es ist alles Feindschaft Gott gegenüber, diese Denkweise. So, und dann sind wir hier mitten in unserem Leben, möchten lernen, zufrieden zu sein. Wohin gehen wir, diese Zufriedenheit zu finden? Wir müssen es einfach in Gottes Wort finden. Für mich in Beziehung zu der Bibel oder meine Beziehung zu Gottes Wort hat sich radikal verändert in den Wochen und Monaten, nachdem mein Mann gestorben ist, weil wir waren als Familie konfrontiert mit vielen Entscheidungen. Vielleicht manche von euch kennen das. Wir waren nicht vorbereitet, überhaupt nicht vorbereitet, dass mein Mann sterben würde. Er ist zu Hause, saß auf dem Couch im Wohnzimmer, hat aufgehört zu atmen und zwei Töchter waren da. Und plötzlich war ich konfrontiert, ist mein Leben von dieser Sekunde an ganz anders, komplett anders und ich muss irgendwie jetzt die Leitung übernehmen für mein eigenes Leben und für meine Töchter. Vorher war der Papa immer der starke Führer und Leiter und natürlich ist man auch konfrontiert, wie nimmt man das auf, mein Mann ist gestorben, das habe ich nicht erwartet, dass es so kommen wird und für mich die ersten Schritte waren, ich habe viel Low-Price-Musik gehört und dann habe ich auch ziemlich schnell bemerkt, dass diese Lieder waren auch nicht genug, mich zu tragen. Und dann habe ich angefangen, einfach jeden Tag sehr viel in der Bibel zu lesen. Und von dieser Stelle wollte ich lesen, Psalm 119. Das ist Nummer 4. Wer traut sich zum Lautlesen von diesem Tisch hier? Komm schon, ja, danke. Danke, das ist sehr schön. Vielleicht kennt ihr auch dieses Lied, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Pfad. Ich kannte auch natürlich diese Stelle vorher, aber irgendwie dieses Wort, die Worte selbst waren wie eine Lampe und eine Leuchte. So, wo muss ich jetzt hin? Ich bin jetzt alleine in der Welt, auch für mich in ein fremdes Land. Nicht meine Kultur, nicht meine Sprache, viele Entscheidungen zu machen. Und wie ich angefangen habe, habe ich jeden Tag Kassetten angehört. In der Zeit 99 gab es Kassetten und nicht CDs oder so, habe ich Kassetten von Bibellesen, vom ganzen Neuen Testament. Habe ich jeden Tag und abends, besonders auch, wo ich alleine war, im Auto, Neues Testament, Jesus, Gottes Wort. Das hat mein Leben dann praktisch erfüllt und es war so wie dieses Licht auf meinem Weg und Licht, dass Jesus mit mir ist, dass ich nicht alleine bin, dass er mit mir geht. Er wusste schon, er hat schon einen Plan für mein Leben gehabt und ich muss nur eng bei ihm bleiben. Wie bleibe ich eng mit ihm? In sein Wort, durch sein Wort. Und dann diese Stelle haben wir auch heute das erste Lied gesungen von Psalm 103. Wer möchte das lesen? Das ist die Nummer 5. Ja, schön. Ja? Ja, das ist jetzt Nummer 5. Ja, das haben wir heute gesungen. Warum schreibt er, der König David, warum schreibt er, vergiss nicht, was er dir Gutes getan? Was hat Gott ihm Gutes getan? Was steht da? Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So, warum soll ich auf Gott schauen? Warum soll ich ihn loben? Warum soll ich ihn nicht vergessen? Wegen alles, was er gut getan hat an meinem Leben über so viele Jahre und auch zu vertrauen, dass er mein Leben auch viel noch Gutes kommen wird. Aber der Hauptsache, was Gutes ist, dass er alle meine Sünden vergeben hat und heilt alle deine Gebrechen. Denke ich auch in Bezug auf diese Stelle, heilet alle deine Gebrechen. Habe ich oft das Psalm 23 gelesen, wo David geschrieben hat, du führst mich auf grüne Aue und du erquickst meine Seele. Das habe ich erlebt und das war für mich auch so eine Versprechung, auch wie hier dieses, dass er heilt. Es gibt sehr viele Psalmen, wo steht, er heilt die mit zerbrochenem Herzen. Das ist eine Verheißung. Und über das alles, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott ist der Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Das ist, wie, wer er ist, unser Gott. Und auch zu diesem Psalm ist etwas, was ich von meinem Mann gelernt habe, über viele Jahre. Früher, ich weiß nicht, wie ihr betet, wenn ihr alleine betet oder in einer Gruppe oder zu Hause mit deiner Familie. Ich habe immer leise gebetet oder teilweise nur im Gedanken. Und da war ein bestimmtes Erlebnis von Freunden von uns, wo auch der junge Familienvater gestorben ist, wo ich plötzlich konfrontiert war mit Angst und Sorgen und war auch verwirrt, wie kann sowas, Gott sowas zulassen. Und mein Mann hat praktisch mich beigebracht oder erzählt, ich muss lernen, Gottes Wort praktisch in meinem Herzen, in meinem Gedanken und auch solches aussprechen. Ich weiß einmal, es war nachts und ich konnte nicht schlafen. Wir haben in der Zeit 4 kleine Töchter gehabt und ich konnte nicht schlafen, weil ich Angst hatte. Und mein Mann hat gesagt, geh im Wohnzimmer und lies den Psalmen laut. Mach die Tür zu, niemand wird dich hören. Lies die Psalmen laut. Und das war für mich ungewöhnlich. Und, aber ich habe von dem Zeitpunkt an gelernt, einfach so ein Kraft, der Gott mir schenkte. Und dieses Beispiel, wenn man denkt, wer hat das geschrieben? König David, der große König David. Aber er hat sehr viele Schwierigkeiten in seinem Leben gehabt. Er war auch oft gejagt, in Lebensgefahr und dass er nicht nur als Gebet oder Lied, wenn man denkt an den Psalmen, er hat zu seiner Seele gesprochen. Was sagt er da? Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan. So, er hat praktisch durch oder wir können durch dieses Psalm zu unserer Seele sprechen. Und das ist so ein bisschen meine Hauptrichtung heute. Wie können wir lernen, wir möchten zufrieden sein, wir möchten happy sein. Wie können wir lernen, unsere Seele umzutrainieren, weil unsere Seele will, was er will. Ich habe hier ein interessantes, ich habe im Wörterbuch geschaut, Moment, nach Frieden und zufrieden sein. Und ich fand hier eine sehr gute Beschreibung, was es bedeutet, zufrieden sein, und das in ein Wörterbuch passt genau für unsere Welt und Kultur heute. Steht zufrieden so, dass man nichts zu bemängeln oder zu wünschen hat. Froh, dass alles so ist, wie man es will. Okay, wo gibt es sowas in der Welt? Aber es ist eigentlich doof, weil das wünschen wir. Wir wünschen wir so ein heiles Welt. bequem sein. Und oft als Christen denken wir, Gott will das auch so, dass Gottes Segen bedeutet, es wird bequemes Leben sein oder wir werden viel Freude leiden, möchten wir nicht anschauen. So nochmal, es steht hier, so weiter stand da im Wörterbuch, so dass man also keine neuen Wünsche hat und nichts kritisieren muss. ich weiß nicht, ich denke jetzt spontan, wenn ich das lese, nichts kritisieren muss. Haben wir nicht immer irgendwas zu kritisieren? Praktisch in unser eigenes Leben, an unsere Umstände, an den Leuten um uns, in der Arbeit. Und es ist eigentlich dann, das geht einfach in unserem Kopf, wir sprechen das. Es ist praktisch, gehört zu unser Leben. Und aber wissen wir vom Wort her, dass das eigentlich Feindschaft Gott gegenüber ist. Wie können wir lernen, so dass alles eigene Wünsche und froh, dass alles so läuft, wie wir das haben möchten. Wie können wir dieses Zufriedensein erleben? Ja, in unser Gedanken, in unsere Seele und dann, dass es eine Auswirkung hat in unser Leben, in unser Sprechen, in unsere Familien, überall, wo wir leben. Dann nochmal, dies eine andere Stelle möchte ich gucken. Habe ich auch so diese Frage aufgeschrieben, wo findest du in einer Krise oder auch nur, wenn du einen schlechten Tag hast, Hoffnung und Hilfe, um überhaupt zufrieden sein können? Das ist, dass man so kurz überlegt. Es gibt entweder ganz normale Tage, gute Tage, schlechte Tage, und dann kommt ab und zu die Krisen. Wo findest du dein Halt? Praktisch jeden Tag, nicht nur dann. Nicht warten, bis es eine Krise kommt. Und wenn ich denke an, wenn ich Psalmen lese, weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt viele ältere Damen, die haben bestimmt jahrelang den Psalmen gelesen und lieben den Psalmen. Und für mich, ich stelle mich vor immer, dass Gott oder Asaf, das sind verschiedene Männer, die diese Psalmen geschrieben haben, aber auf jeden Fall sind die Männer. Und ich denke, wenn die innerhalb dieses Psalmen so viel zu Gott flehen und über ihre Schwierigkeiten und dann zu ihrer Seele sprechen und um Gottes Erbarmen bitten, dann ja, irgendwie so starke Männer. Aber was ist mit uns Frauen? Und wie ich das erlebt hat an dem Tag, seit dem Tag, dass mein Mann nicht mehr da ist. Ich muss lernen, stark zu sein, standhaftig zu sein. Ich muss lernen, wie David oder wie Paulus oder wie Jesus unser Beispiel ist. Ich kann als Frau lernen, standhaft zu sein und zufrieden zu sein. Und das ist auch etwas, was ganz anders ist, als was wir in der Welt hören. Frauen, man hört ja Frauenpower und so dieses Women's Lib, wie sagt man, Feminismus. Man hört das jetzt überall, auch im Arbeitsplatz, dass die Frau soll stark sein und sie ist begabt und sie soll auch verdienen, wie viel die Männer verdienen, das ist alles gut. Aber es kommt immer so dieses Bild, ja, starke Frauen, zuversichtliche Frauen. Aber wie sollen wir sein als Frauen, die mit Jesus leben? Das ist praktisch ganz anders und gegensätzlich zu dieser Welt. Jesus möchte uns Demut lernen. Er möchte uns lernen, abhängig zu sein, mit ihm zu leben, abhängig an sein Wort, dass sein Wort unser Herzen, unsere Gedanken prägt und dass es auch unsere Entscheidungen prägt, dass wir nicht von unserem Verstand und Gefühle leben, sondern dass wir lernen, ja, starke Frauen zu sein, aber stark in Jesus. Wie Paulus geschrieben hat, was wir hier am Anfang gelesen hat, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Dann sagte er, meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und ich denke, viele haben das schon sehr oft erlebt und viele vielleicht von den jüngeren Frauen lernen möchten. Oder vielleicht gibt es auch Frauen hier, die uns von sowas noch nie gehört hat, mit Jesus zu leben und in die Kraft von Christus, dass er in mir wohnt. Daher, er macht mich so eine neue Person. Er macht mich einfach zu einer neuen Person, eine neue Frau und nicht wie in dieser Welt. Hier habe ich auch notiert in Bezug auf der kommende Bibelstelle. Wir können lernen, Gottes Wort als Priorität zu setzen, in unser Zeitplan einzubauen. Dadurch werden unsere Gedanken und Herzen geprägt von Gottes Wort und seine Gedanken. Wir lernen, dankbar zu sein und alles aus seiner Hand zu empfangen. Wir lernen, dankbar zu sein. Wir lernen, zufrieden zu sein. Und was hat Paulus geschrieben in Philipperbrief, Kapitel 4? Wenn jemand das für uns lesen kann, das ist die Nummer 6 auf unser Blatt. Da war hier zwei Frauen. Ja, du wolltest ja was. So, Nummer 6. Was hat Paulus hier gesagt? Ja, so ich meine, hier Paulus schreibt an der Philipperbrief, er hat die Philipper-Gemeinde, die Gemeinde in Philippe gegründet, war viele Jahre dann nicht da und als er hier diesen Philipperbrief geschrieben hat, war er im Gefängnis in Rom und dann sagt er sowas, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Sitzt im Gefängnis. Er ist Gefangener, schreibt an seine Gemeinde in Philippe, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das bedeutet, es ist möglich. Wir können das auch lernen. Und ich denke auch an der ganze Philipperbrief, wenn jemand so der Philipperbrief kennt, geht immer wieder durch dieses Brief, spricht er von Freude und Freude dann in dieses gelernt, in jedes Lebenslage zufrieden zu sein, aber auch dieses Kontrast oder dieses ist so gegensätzlich, wenn man denkt, dass er im Gefängnis sitzt und hat seine Gemeinde, ich glaube 10 Jahren oder so, nicht gesehen und dann schreibt er denen vom ganzen Herzen seine Liebe an der Gemeinde und spricht dann immer wieder, er ermutigt die Gemeinde, Freude zu haben. Erst ist im Gefängnis, diese nicht im Gefängnis, aber er spricht immer wieder von Freude. Der nächste. ist auch von Paulus, Vers oder Nummer 7 hier auf unser Blatt. Ich glaube, ich werde das jetzt vorlesen. Entschuldigung, ich sage immer wieder, das ist Englisch. Was sagt man auf Deutsch? Naja, keine Ahnung. So, aber ihr könnt ja mitlesen, ich lese das laut. Das ist auch von der Apostel Paulus. Und vorher, das ist jetzt ab Vers 7, weil in diesen Versen spricht er von Gewinn. Und vorher kommt, er beschreibt, bevor er bekehrt war zu Jesus, war er ein Pharisäer, er war einer von den höchsten Gelehrten. Da schreibt er, er war perfekt im Gesetz, mit dem Gesetz leben. Er war aus Jude. So, alles war er eigentlich perfekt nach dem Alten Testament und nach dem Gesetz und von den Pharisäern. Und dann hat er Jesus Christus begegnet. Und jetzt schreibt er, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt. Und Gewinn, er hat gedacht, so lebt man mit Gott nach diesem Gesetz. Man muss das und das und das tun, um Gott zu gefallen. Und dann, aber hier schreibt er, sein ganzes Leben hat eine Wende gemacht. Er schreibt, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts aus Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Können wir das sagen oder auch für uns überlegen, können wir auch sowas sagen, praktisch zu verinnerlichen, wie er schreibt, mehr noch Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist das Größte. Dann schreibt er, seinetwegen, Christus, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. So, was hat er geschrieben hier? Was ist dieser Gewinn, nach dem er strebt? Ist Christus? Christus ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und da kommt immer wieder dann diese Frage, wie kann ich mit Jesus Christus verbunden sein? In sein Wort. Alles über Gott, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist, wer der Heilige Geist ist. Alles, was wir brauchen für unser Leben, als Wegweiser für unser Leben und Jesus Christus zu kennen, verbunden mit ihm zu sein, ist in sein Wort. So. Wir können lernen, es ist möglich, auch als Frauen, wir können lernen, zufrieden zu sein. Und ich denke, das gehört zusammen mit Gottvertrauen, weil wir können nicht auf unsere Umstände schauen. Jeder, wenn du denkst an dein Leben heute und in den letzten Wochen oder in dieses letztes Jahr, so die Umstände, es ist unmöglich, zufrieden zu sein mit unseren Umständen, auch wenn die relativ gut sind. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Das Wichtigste ist, Gott zu vertrauen. Mitten in eine unzufriedene Welt, die der Mensch und seine Bequemlichkeit im Vordergrund stellt. So ist es um uns immer, dieses, was im Vordergrund gestellt wird, ist der Mensch und was ich mich wünsche, was mir gut tut. Und dann denke ich an, Jesus hat auch zu seinen Jüngern gesprochen, hat auch in Bezug auf der Welt, was hat er gesagt in Johannes 16, 33, das ist die Nummer 8, wer möchte lesen? Komm schon. Danke. Ja, noch mal ein bisschen lauter, bitte. So, das ist, was Jesus zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, kurz bevor er zum Kreuz gegangen ist, hat er diese Worte zu denen gesagt, denen praktisch als Warnung und als Vorbereitung. Und er sagt einfach, in dieser Welt werdet ihr Angst haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann so dieses zwei verschiedene Möglichkeiten, Leben in der Welt, Angst und Frieden. Angst und Frieden. Und er sagt, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, dass wir lernen möchten, auf Jesus zu schauen und was es bedeutet, er hat die Welt überwunden. Wie möchte er uns lehren, diese Welt zu überwinden, dass wir getröstet sind, dass wir ein Leben in Frieden leben können, ohne Angst. Da war auch, habe ich im Wortebuch aufgeschrieben, das Wort Frieden steht Ruhe und Sicherheit. Und in Bezug auf der christliche Religion stand im Wortebuch Geborgenheit in Gott ist Frieden. Ruhe und Sicherheit. So, wo finden wir Perspektive mitten in unserer Umstände vom Frieden, um Frieden und Zufriedensein zu finden? Vielleicht kennt viele von euch diese Stelle in Hebräerbrief, das nächste, was wir lesen werden. Nicht auf diesem Blatt, die Nummer 9, ja. Ich denke oft an diese Stelle, aber in meine Gedanken sind die auf Englisch. Looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Hier sagt auch, wir kennen das auch in der Luther-Übersetzung, Jesus, der Anfänger und Vollender unserer Glauben. Er hat das in unser Leben angefangen und er wird das auch vollenden, ja, danke. So, diese Stelle ist auch dann von der neuen Genfer Übersetzung. Für manche von euch klingt das ein bisschen anders, aber ich dachte, es hilft uns, nochmal an diesen Text zu denken und zu überlegen, dass wir lernen, auf Jesus zu schauen. Wer möchte das lesen, die Nummer 9? Danke. Achso. Okay. Ja, die Nummer.
Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der unser Ziel vorausgegangen ist. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch
das ist toll. Das ist sehr toll, sehr schön geschrieben. Wir wissen von Hebräerbrief nicht, wer der Autor ist. Aber es wird ziemlich klar, führt uns, zeigt uns den Weg. Wir und auch so, es hat so mit Entscheidung zu tun, unser Blick, unsere Perspektive auf Gott, auf Jesus zu bringen, anstatt unser Leben, unser Gedanken, unsere Welt. Es steht, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Und dieses Unzufriedensein und dieses Misstrauen Gott gegenüber hindert uns auf diesem Weg, auf dieser Reise. Und steht dann auch, alles ablegen, was ablegen? Der Sünde, die uns trennt, die uns so leicht gefangen nimmt und ist praktisch die Sünde, unsere eigenen Gedanken und Tun und Handeln und Wollen, das macht uns gefangen Und eigentlich, wir sind dann so in diese Sache gefangen, aber eigentlich möchten wir raus. Wir möchten Frieden, Freiheit, Freude haben. Und er beschreibt dann, wie man aus dieser Sünde, wie man alles ablegen kann, unser Blick auf Jesus richten. Warum? Weil er der Wegbereiter des Glaubens ist, weil er, der uns ein Ziel vorausgegangen ist. Das ist auch, wie wir hier vorher gelesen haben, wo Jesus gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Und hier steht, er ist vor uns vorausgegangen. Und dann finde ich auch schön, auch für Frauen besonders passend, schreibt er, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie gesagt, das ist der neue Genfer Übersetzung, klingt ein bisschen anders, was wie ihr das vielleicht im Kopf haben. Wie sehr würde er, Jesus, von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen? Dieses geduldig ertragen hat dann auch für uns ein Beispiel, unser Leben geduldig zu ertragen, aber in dieses Vertrauen, Gott vertrauen und auf Jesus blicken. Dann sagt er hier am Ende, wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. So, es klingt einfach. Wie bitte? Do you want to sing a song? Okay.
In diesem Lied machen wir genau das. Wir schauen auf ihn, um den Mut nicht zu verlieren und von ihm getröstet zu werden. Ähnlich wie sie auch ihre Situation beschreibt, für mich, als Papa gestorben ist, ist es immer noch heutzutage, besonders wenn ich mit meinen Kindern bin und merke, die werden ihn nie kennenlernen, nicht hier auf dieser Welt. Und ja, ich weiß nicht, was für ein Leid du in deinem Leben geduldig ertragen musst, was keiner sieht. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich, wie er im Garten ist und ihm steht die Kreuzigung bevor. Und er geht zu seinen Freunden und die schlafen. Er ist also auch, wie du gesagt hast, wie du dich oft fühlst und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne von euch, dass es dir auch schon mal so gegangen ist oder vielleicht jetzt so geht, dass du dich ganz alleine fühlst. Und wenn ich auf Jesus schaue, sehe ich, er kennt das. Er war auch ganz alleine in diesem Garten und er fand Trost, indem er auf den Vater geschaut hat. So, während ich auf Jesus schaue, lerne ich von ihm, dass ich auch auf den Vater schauen kann. Und er hat dem Vater, so wie du das auch gesagt hast, im Gebet und mit Flehen, ihn angefleht um Hilfe. Und der Vater hat ihn getröstet. Und Jesus war in der Nacht, es sieht aus vom Film her, von der Geschichte, als wäre er ganz allein in diesem Garten gewesen. Seine Jünger schlafen, später sind sie sogar weggerannt. Aber der Vater hat ihn gesehen. Und was auch immer du gerade in deinem Leben erlebst und durchtragen musst und aushalten musst, der Vater sieht dich. Und darin finden wir auch Trost. Auf mich gestellt.
Noch ein wenig länger, bleib doch noch bei mir. Geht das nicht, lässt du mich tatsächlich jetzt im Stich. Du bist abgelenkt, oh. Du bist abgelenkt, hab ich dich gekränkt. Denkst mehr an dich, irgendwie verständlich. Bleib noch wach mit mir, schlaf nicht, halt zu mir. Kannst sie nicht erkennen, die Tränen, die in mir brennen. zwing mich in die Knie und du merkst es nie, was ich durchstehe, kannst du nicht sehen. Und so bin ich auf mich gestellt, die Last für alle unsichtbar. Wer bin ich in dieser Welt? Nur mein Vater, der immer war, immer ist und immer bleibt. Nur er weiß von meinem Leid, dass er mich liebt, dass er mich sieht. Tröstet mich. Heute bin ich gefallen, konnten mich selbst nicht halten, sehnte mich nach dir. Wärst du hier bei mir? Ich kenn die Einsamkeit, wenn keiner bleibt. Du lässt mich allein, doch ich kann dir verzeihen. Und so bin ich auf mich gestellt, die Last für alle unsichtbar. Wer bin ich in dieser Welt? Nur mein Vater, der immer war, immer ist und immer bleibt. Nur er weiß von meinem Leid, dass er mich liebt, dass er uns sieht, tröstet mich. Bleibt. Nur er weiß von meinem Leid, dass er mich liebt, dass er mich sieht. Mein Herz erreicht, nicht von mir weicht, tröstet mich, tröstet uns, tröstet mich.
Dankeschön.
Sowas haben wir noch nie gemacht zusammen. Das ist jetzt heute das erste Mal. Schöne Erlebnis. Jetzt, wo war ich? Stehen geblieben. Ja, ich habe an was anderes gedacht jetzt. Ich denke, wenn wir Musik hören, vielleicht ist auch diese Art Musik oder Singen auch nicht jeder Person Geschmack. Wir hören alle verschiedene Arten von Musik. Aber ich denke, dass Jesus durch die Musik, durch die Stimme tief in unser Herzen sprechen möchte. Und wir als Frauen haben alle diese Verlangen, Frieden mit Jesus zu sein, getröstet zu sein und auch einen Wegweiser zu haben, so eine Zuversicht zu haben, dass wir nicht alleine in dieser Welt sind. Hier möchte ich jetzt ein bisschen anders. Wir haben über das letzte, wie Jesus zu seinen Jüngern geredet hat. Die Jünger waren, oder ein Junge bedeutet, ein Student zu sein. Die haben ihm nachgefolgt. Er ist zu diesen Männern gekommen. Viele waren Fischer, die waren ganz einfache, normale Männer. Er ist auf denen zugekommen und hat gesagt, folget mir nach. Und die haben ihm gefolgt. Irgendwas, Gott hat ihren Herzen aufgemacht. Und die haben Jesus gelernt, dass Jesus der Messias ist. Und die haben ihm gefolgt, sein Beispiel, die haben auf seine Worte gehört. Und für viele von uns, auch ich und mein Mann und meine Töchter, die dieses Ruf gehört haben und diese Entscheidung gemacht hat, Jesus nachzufolgen, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dieser Reise mit Gott, mit Jesus. Und das Ziel ist, ihm verbunden zu sein mit ihm und von ihm zu lernen. Und ich möchte auch sagen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Frauen, die, ihr seid Gäste hier unter uns, ist das vielleicht alles neu und das ganze Gerede von Jesus und die Bibel und sowas. Aber es ist kein Zufall, dass du hier bist heute und vielleicht hörst du zum ersten Mal diese Sachen und vielleicht hast du vorher eine Vorstellung gehabt, was ein Christ ist. Man denkt an Kirche oder Gemeinde und ja, diese Christen. Aber das erste Schritt ist, wenn Gott zu dein Herz spricht, ob es durch deine Freunde oder heute oder es kommt irgendwie, dass Jesus zu dir kommt und spricht zu dein Herz, wie Jesus zu seinen Jüngern gekommen ist und gesagt, folget mir nach. Die haben nicht gewusst, was es bedeutet, aber die haben praktisch Ja gesagt und die haben alles hinter sich gelassen. Die haben ihre Netze, ihre Arbeit hinter sich gelassen und sind auf dem Weg mit Jesus gegangen, 3 Jahre lang. Und dieser erste Schritt ist erstmal dieses Glauben. Jesus, er hat gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Ja, ich glaube das. Und dieser Glaube ist ein Geschenk, es ist eine Gnade von Gott, dieses zu erkennen. Und was hat er dann zu dieser eine Junge, Thomas, gesagt nach seiner Auferstehung? Ich glaube, das ist eine bekannte Stelle, aber es kann auch sehr persönlich zu uns sein. Das ist jetzt die Nummer, wo ist das? Nummer 11. Ich lese es vor dieses Mal. Jesus, der Thomas hat gefragt, wir wissen den Weg nicht, Jesus, wohin gehst du? Wir wissen den Weg nicht. Und Jesus hat zu Thomas gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und in der Elberfelder Bibel steht, niemand kommt zum Vater als durch mich. So, wie finden wir den Weg, Jesus nachzufolgen? Erstmal dieses Glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist einfach so ein erster Schritt. Man weiß nicht, was das alles bedeutet, was auf uns zukommt. Aber wir hören das, wir hören seine Worte, wir nehmen das auf und sagen ja zu Jesus' Ruf, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. So, nach dieser Entscheidung und wie mein Mann und ich das erlebt haben, wir haben schon ziemlich radikal erlebt, dass jemand uns erzählt hat, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zu Gott, kommt dann praktisch die Wahrheit oder das, was Gott in unser Leben wirkt, ist, dass er uns neu macht. Er hat zum Beispiel in, glaube ich, Kapitel 3 Johannesbrief zu Nikodemus gesagt, du musst neu geboren werden. Das ist, was passiert, wenn wir dieses Ja sagen, Jesus nachzufolgen. Wir sind neu geboren. Und das lesen wir in Nummer 12, das ist jetzt von 1. Petrus. Auch der Apostel Petrus, der diese 3 Jahre mit Jesus gegangen ist, und er war dann auch der erste Prediger nach Jesus, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, schreibt Petrus jetzt diese Nummer 12. Wer möchte das lesen? Ja, Petrus schreibt an die Gemeinde, aber er schreibt, weil er das selber erlebt hat. Und er fängt dann mit gelobt sei Gott nach seiner Barmherzigkeit. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus ist vom Tod auferstanden und er bewirkt das in unser Leben, dieses wiedergeboren zu sein. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Wir sind neu in ihm, wir sind neue Kreaturen. Dann kommen wir hier zu diesem nächsten Vers, die Nummer 13. Es ist auch von der Apostel Paulus an der Gemeinde in Korinth. Hat er geschrieben, Nummer 13, wer möchte lesen? Ja, das ist unser Paulus, der das geschrieben hat, was wir vorher gelesen haben. Ja, das, sein ganzes altes Leben war nur Müll. Das ist nichts im Vergleich zu Jesus zu gehören. Da schreibt er, vielmehr wissen wir, das ist etwas, was wir wissen sollen. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, unsere alte Unzufriedenheit, ist das auch gegangen? Gehört das, ist das weg? Nein, das ist etwas, was wir lernen möchten. Wir sind neu und wir lernen es auch so wie Babys und Kinder, die eine Neugeborene, man muss lernen. Erstmal laufen und sprechen und gehen und handeln und erwachsen sein, steht, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und für uns, die auch jahrelang mit Jesus leben, ist es auch jeden Tag, auch kann ja aktuell sein, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir haben, wenn wir das lesen, können wir auch beten und bitten, Herr, bewirke was Neues in meinem Leben. Bewirke, dass ich lerne, zufrieden zu sein. Dass ich lerne, Angst abzulegen. Dass ich lerne, dich zu vertrauen in alle Lebenslagen. Dann auch in, diese Nummer 14 ist in Epheserbrief, auch von Paulus geschrieben, an der Gemeinde in Epheser. Nummer 14, da war jemand vorher, die was lesen wollte. Ja? Da spricht er auch von, er sagte gelehrt, das, von dieses Lernen. Ein junger Jesus lernt, ist ja auf dem Weg und möchte lernen. Aber ich finde es besonders klar und hilfreich, wie er das beschreibt. Was ist dieses Lernen? Euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das geht immer, alles geht immer in unserem Kopf, unser Gedanken. Wo stehen wir eigentlich im Leben? Und er sagt hier, zieh diese neuen Menschen anzuziehen. Was bedeutet diese neue Menschen? Ein Mensch, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Und diese Kennzeichen ist Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus bekommen, die Heiligkeit, die, was wir von ihm bekommen. Und das ist alles auf die Wahrheit gegründet. Und wer ist die Wahrheit? Jesus Christus ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Egal wie alt wir sind und egal wie lange wir mit Jesus durch das Leben gehen, haben wir zu lernen. Und dann denke ich auf diese, auch wie diese Reisegeschichte, da ist er, will auf sein Boot. Das ist übrigens der Segelboot von einem Schwiegersohn von mir. Und ihr Mann und ein anderer Schwiegersohn hat dieses Film gemacht. Muss ich auch dazu sagen, dass eine Tochter auch da mitspielt. Sie spielt die Ehefrau, mein Miriam. Und denke einfach so an diese, wenn ich an diesen Film denke, wir sehen praktisch ja, die Welt, das Meer, das Breite, sieht schön aus. Aber er hat dieses Mann, er hat seinen Kampf um den Weg, den Ziel ist für sein Leben und dann natürlich dann auch mit seinem Segelboot auf dem richtigen Weg. Und denke ich, dass so dieses Bild, die wir haben oder haben sollen von der Welt, wie wir angefangen haben mit praktisch der Welt um uns, ist diese breite Straße, sehr breit. Ich denke, sehr breit ist es überall um uns, dieser breite Weg. Aber Jesus hat uns berufen, den engen Weg zu gehen, der enge Straße. Und dann, wie bleiben wir auf dieser engen Straße? Wir haben die Möglichkeit, Jesus nachzufolgen, in seinem Reich zu leben, wo er der Herr und König ist. Oder wir können uns entscheiden, nach den Richtlinien dieser Welt zu leben. Und wie erkennen wir, ob wir auf dieser engen Straße sind? Hier in der Bibel, Gottes heiligem Wort, haben wir die Antworten, alle Antworten, die wir brauchen. Die Bibel ist der Wegweiser, wie man auf diese enge Straße gehen kann. Und dann auch wieder von Apostel Petrus lesen wir, das ist 2. Petrus, Nummer 15. Ja, wer möchte Nummer 15 lesen? Da war jemand, der schon anfangen wollte. Es ist schön, wenn ihr da die Stellen liest. Ja? Ja. Mhm. Danke. Das ist sehr schön, wenn man denkt auch an Apostel Petrus, dass er das geschrieben hat. Wir haben jetzt praktisch, war die Frage, wie wissen wir, ob wir auf dieser enge Straße sind und wie bleiben wir auf dieser enge Straße? Und er sagt hier, eigentlich es ist nicht in unserer Macht und unserer Kraft und unserer Powerfrau zu sein, sondern er sagt, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seine wunderbare Güte zum Glauben gerufen hat. In seine Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Da spricht er weiter, dann, das lesen wir da jetzt nicht, das ist der Nummer 16, das geht weiter, auch von Petrus, spricht er, wie er in unserem Leben arbeitet und wie wir lernen können, Anteil an seiner göttlichen Natur zu haben, dass es ein Prozess ist, wie er in uns wirkt. Und natürlich sollen wir wissen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Leiden oder Trübsal oder Anfechtungen oder es kann ja große oder kleine Sachen, das sind die Sachen, die uns helfen. Okay, bin ich auf der richtigen Weg? Was sagt Gottes Wort? Wenn ich auf Jesus schaue, wo muss ich hin? Das ist in alles so ein Prozess, wie er in unser Herz, in unsere Gedanken wirkt und uns endet, da in diese als neue Kreatur. Und hier von der Nummer 16, was Petrus geschrieben hat, waren 6 Charakterzüge, die er aufgelistet hat. Finde ich auch ein schönes Bild für uns als Frauen, die Jesus nachfolgen. Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen. Und wie das hier angefangen hat, er hat uns alles geschenkt, er wird das in uns bewirken. Ich habe gedacht, auch so wieder, immer wieder so zu diesem Thema zufrieden sein, wie das da alles reinpasst, so in diese Auflistung. Wenn er sagt, auch Selbstbeherrschung und Standhaftigkeit, ist es etwas, was wir lernen können. Jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen, was auch für uns eine große Ermutigung ist, auch von Paulus an der Gemeinde Philippe, Nummer 17. Wer möchte das lesen? Danke. Das ist auch sehr klare Anweisung, wenn wir sagen, dass Gottes Wort ein Wegweiser ist. Hier wird es genau beschrieben, wenn wir ein bisschen so vom Ende zurücklesen, was er hier beschrieben hat. Erstmal, die ihr in Jesus Christus verbunden seid. Dann spricht er von euer Innersten bewahren, euer Gedanken auf unsere Gedanken wachen, dass er der Friede Gottes ist, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Und das kommt es immer auch wie mit dieser Stelle, wo wir am Anfang gelesen haben, nicht nach unserem Verstand zu verlassen, sondern Gott zu vertrauen, ist dieses, ja, über unser Verstehen, dann bekommen wir die Friede Gottes. Und wie er hier angefangen hat, macht euch um nichts Sorgen. Wir machen uns Sorgen jeden Tag, denke ich. Ich habe das noch nicht nach 44 Jahren lebe ich mit Jesus und das ist immer neu zu lernen. Jesus, hilf mir mit dein Wort und im Gebet und durch deinen Geist, der in mir wirkt. Hilf mir, keine Sorgen zu machen um heute, um meine Zukunft, um meine Töchter, um meine Enkelsöhne, um meine 10 Enkelkinder. Ich habe eine lange Liste, wozu ich Sorgen machen könnte. Oder meine Gesundheit. Wir wissen alle, wir haben eine Liste von Sorgen. Und wie, wenn er sagt, macht euch um nichts Sorgen, dann sagt er auch, wie. wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll dankbar an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Ich denke, es wäre vielleicht auch hilfreich, einfach nach kurz zu überlegen, wenn er sagt, mit Bitten und Flehen, das sind zwei verschiedene Sachen. Vielleicht beten wir oft, bitten wir oft, wenn wir alleine sind oder in einem Kreis zusammen. Flehen, denke ich, ist was anderes, schon intensiver und vielleicht, wo man dann schon in einer starken Krise ist oder eine große Sorge oder Wunsch hat für jemand anders in deinem Bekanntenkreis oder Familie, wo wir dann Gott wirklich anflehen. Aber er sagt dann auch, alles zu Gott zu bringen, diese Anliegen, voll Dankbarkeit an Gott, dass wir ihm vertrauen. So, ich möchte dieses erste Teil beenden mit auch was von Apostel Petrus. In 2. Petrus hat er geschrieben, das ist bei uns dieses Blatt, von diesem Blatt Nummer 18, gebt Acht, dass ihr nicht euer festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unser Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit, wenn wir, steht Amen, wenn wir Jesus wiedersehen werden. Danke. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt gibt es eine längere Pause mit Mittagessen und wir fangen wieder an. Wie bitte? You have a song? Okay. Sie hat noch ein Lied für uns und dann haben wir praktisch von 12 bis 14 Uhr Mittagessen und Pause und dann kommen wir wieder zusammen.
Wir haben gerade gehört, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen sollen. Während ich dieses Lied singe, möchte ich, dass du kurz in dich gehst. Was ist momentan deine Liste an Sorgen? Und bevor wir Mittag essen, wollen wir mal diese Sorgen zu ihm bringen. Dieses Lied habe ich eigentlich für meine Kinder geschrieben, aber heute möchte ich es für dich singen. Es ist ein Gebet. Und was auch immer dich gerade besorgt, ich möchte, während ich singe, stell dir vor, dass du diese Sorgen in deiner Hand hältst. Und stell dir vor, dass Jesus hier durch die Reihen geht und dass er dir deine Sorgen wegnimmt. Die Umstände ändern sich nicht, aber die Sorgen, die können wir ihm geben. Und das wollen wir in diesem nächsten Lied machen.
So bete ich für dich, ehe der Tag anbricht, dass sein helles Licht dich immer ganz umgibt. So bete ich für dich, ehe die Nacht anbricht, dass sein Frieden dann danke ich ihm einfach, dass es dich gibt, denn ich liebe dich ewiglich. So bitte ich für dass wie ein Gedicht sein Herz ist. Morgenlicht. Erschütze und behalte dich, bewahre und begleite dich im Dunkeln und im Licht. Und dann danke ich ihm einfach, dass es dich gibt, denn ich liebe Gott, erhöre mich und segne dich.
Amen. Einen guten Appetit. Danke, Gesang.